Ja, zunächst darf ich mal ganz liebe Grüße von Brunhilde ausrichten. Es hat leider heute nicht geklappt. Ihr geht es nicht so gut. Sie bekommt schwer Luft und ja, sie hat an manchen Stellen hat sie Schmerzen, woher auch die jetzt immer kommen. Auf jeden Fall, sie lässt ganz herzlich grüßen und bedankt sich für alle Gebete, die da getan worden sind. Ja, auch ich darf euch grüßen mit dieser Botschaft des heutigen Tages, dass unser Herr Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dass er lebt. Aber, liebe Geschwister, diese Botschaft konnte sich von Anfang an nie ungehindert ausbreiten. Diese Botschaft stieß von Anfang an auf erbitterten Widerstand. Nicht diese Botschaft hatte von Anfang an viele natürliche Feinde, ja, die ein ganz großes Interesse daran hatten, dass die Sache mit der Auferstehung eben nicht wahr ist. Und wenn doch, ja, dass sie dann als Lügengeschichte entlarvt werden könnte. Und so erleben wir es bis heute, ja, dass der Mensch alles tut, damit die Auferstehung, ja, als Märchen oder als Fake abgetan wird. Ja, dann würden allerdings alle diejenigen, die sich in ihrem Leben nicht an Jesus Christus gehalten haben, ja, sie würden sich enorm getäuscht haben. Dann wäre das Leben sicherlich manchmal ganz nett, aber letztlich sinnlos. Und dann wäre der Tod der eigentliche Gewinner. Aber wenn dem nicht so ist, liebe Geschwister, tja, dann müsste nämlich der Mensch mit der Gegenwart des lebendigen Gottes rechnen, was für ihn ja sehr beunruhigend wäre. Dann würde sie, also die Gegenwart Gottes, würde seine vermeintliche Autorität in Frage stellen, gefährden. Nicht die Gegenwart Gottes würde das ganze Gerede über die Selbstbestimmung des Menschen wirklich als Selbsttäuschung entlarven. Ja, und der Mensch könnte dann nicht mehr unter seinesgleichen sein und mit seiner gebastelten Ethik und Moral weiterleben. Ein toter Jesus dagegen würde sie allerdings nicht stören. Nicht, der wäre sicherlich auch noch gut für irgendwelche frommen Kalendersprüche. Nicht, der wäre sicherlich noch auch gut für eine gewisse Spiritualität. Und der wäre sicherlich auch gut fürs religiöse Gemüt. Aber dann werden alle diejenigen, die jetzt so leben, als ob es den lebendigen Gott nicht gibt, werden eines Tages aufwachen und sie werden begreifen, nicht, dass ihr Leben wirklich auf einem furchtbaren Irrtum aufgebaut war. Und dann werden sie hinter dem Vorgang dem begegnen, nicht der Rechenschaft fordert für ihr eigenes Leben. Und dann werden sie das Bekenntnis abgeben müssen. Das Bekenntnis, was wir immer wieder in Philipper 2 lesen. Dann werden sie ihre Knie beugen müssen. Und dann werden sie sagen müssen, wer wirklich der Herr Jesus Christus ist und so weiter. Nur die Tragik ist, dass ihnen dann, dass dieses Bekenntnis nichts mehr nützen wird, liebe Geschwister. Ja, und deswegen kann man verstehen, was der Sohn eines prominenten Verlegers einmal in einem Interview mit der FAZ ganz offen und ehrlich auf die Frage, was wäre für Sie das größte denkbare Unglück, antwortete, wenn es Gott gäbe. Und so sehen wir, der Streit nicht um diese Auferstehung kommt einfach nicht zur Ruhe. Du kannst diese Sache mit der Auferstehung nicht einfach so zu den Akten legen, dass auch immer wieder eine säkulare Öffentlichkeit nicht sich immer wieder ja provoziert und herausgefordert fühlt durch das, was wir zwischen Karfreitag und Ostermontag feiern, woran wir uns immer wieder erinnern. Und ich möchte mal sagen, gerade das bis heute nicht zur Ruhe kommende, vehemente Anrennen gegen diese Botschaft, gegen die entsprechenden Bibeltexte, ist doch in Wirklichkeit ein gewaltiges Kompliment. Sonst bräuchte man sich ja in keiner Weise so sehr darüber aufregen. Und deswegen wollen wir zunächst mal auf einen solchen Text hören, und zwar aus Matthäus 28, und ich möchte euch die Verse 8 bis 15 vorlesen. Matthäus 28, die Verse 8 bis 15. Da hören wir Folgendes. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab, eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, als ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tage verbreitet. Wir wollen noch mal stille werden. Und nun, Herr, zeige du dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Liebe Geschwister, beginnen wir mal mit Aussagen zur Auferstehung Jesu Christi von Personen, die sich nie als Christen bezeichnet haben, die aber recht bemerkenswerte Aussagen dazu gemacht haben. Ich beginne mal mit dem Philosophen Manfred Heidegger. Er lebt inzwischen nicht mehr, er ist 1976 gestorben, hat sich im Grunde genommen nie als Christ gesehen, gehörte zu den führenden Köpfen des Existenzialismus. Aber was interessant ist, hat gegen Ende seines Lebens klar gesehen, was auf dem Spiel stand, indem er also sagte, wörtliches Zitat, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Kenntnis nur vorletzlich. Ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Kenntnis nur vorletzlich. Und damit gab er also zu verstehen, dass es in der Tat mehr gibt, als wir sehen und verstehen können. Dass wir in der Tat mit einer Wirklichkeit rechnen müssen, ja, die wir dann nicht mehr in der Hand haben, sondern genau umgekehrt, die uns dann in der Hand hat. Ein anderer Philosoph, Jürgen Habermas, er ist ein Vertreter des neomarxistischen Zeitgeistes. Er sagte 2001 in seiner Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels folgendes, wörtliches Zitat, die verlorene Hoffnung auf die Auferstehung hinterlässt eine spürbare Leere. Die verlorene Hoffnung auf die Auferstehung hinterlässt eine spürbare Leere. Und ein letztes Beispiel, die Lyrikerin Marie-Louise Kaschnitz, vielleicht nicht ganz so bekannt, mir jedenfalls auch nicht, die zeigt in einem etwas, ja, man möchte sagen, in einem etwas ironischen Gedicht, dass die vermeintlich überhebliche Leugnung der Auferstehung eher zu vergleichen ist mit dem Singen der Kinder in einem dunklen, finsteren Wald. Also ich finde, das sind schon bemerkenswerte Aussagen von Personen, die sich in ihrem Leben nie als Christen gesehen oder nie als Christen bezeichnet haben. Aber man merkt, in all diesen Aussagen schwingt irgendwie doch beides mit. Auf der einen Seite, ja, die Hoffnung auf Auferstehung und auf der anderen Seite, ja, eine gewisse Angst, eine gewisse Unsicherheit, ein gewisses Unbehagen gegenüber der Wirklichkeit, was denn da kommt, wer denn da wirklich kommt, liebe Geschwister. Und im heutigen Predigttext, den wir ja vorhin gehört haben, kommt das auch alles zum Vorschein. Nicht diese Nervosität und dieses gewisse Unsicherheit, dieses gewisse Unbehagen, aber auch diese Hoffnung und auch diese Freude. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie hatte man damals auf diesen, auf diesen klaren, auf diesen wunderbaren, nicht mehr zurückzunehmenden Satz, dass der Herr auferstanden ist und dass er lebt. Wie hatte man damals wirklich darauf reagiert? Was hatte dieser Satz ausgelöst? Ja, was musste dieser Satz auslösen? Und was löst er bis heute aus? Und es sind die unterschiedlichsten Reaktionen, die auch in unserem Text sichtbar werden. Es sind erstens einmal sehr erschreckende Reaktionen auf Lügen aufgebaut. Es sind zweitens sehr liebevolle Reaktionen. Und es sind drittens sehr konsequente Reaktionen. Man kann jetzt diese Frage nach den Reaktionen vielleicht auch etwas zeitgemäßer stellen, indem man also sagt, wie reagiert der Unglaube? Wie reagiert der, der Glauben schenkt? Und wie reagiert der Glaube? Also heute jetzt immer gesehen auf unsere Osterbotschaft, dass der Herr auferstanden ist. Und so wollen wir also diesen Text heute mal angehen. Kommen wir also zu dem ersten Punkt, die Reaktion wirklich des Unglaubens auf diese Botschaft, auf diese Osterbotschaft. Matthäus nimmt ja, was diesen Predigtext anbetrifft, nimmt ja äußerst geschickt einen Erzählfaden wieder auf, nicht den er zwischenzeitlich hatte liegen lassen, der noch vom Karfreitag und dem Tag danach stammte. Nicht damals erinnerten sich die leicht nervös, die leicht unsicher gewordenen Pharisäer und hohen Priester an ein Wort, das Jesus Christus gesagt hatte, dass er nach 3 Tagen also auferstehen wird. Und sie baten Pilatus, Wachen am Grab aufzustellen, was dann auch geschah. Das kann man also nachlesen in Matthäus 27, da ab Vers 63. Und das Erstaunliche, das Unglaubliche, liebe Geschwister, ist ja jetzt, dass der Unglaube, dass die Unglaubenden, dass diejenigen, die Jesus feindlich gegenüberstanden, sich an diese Worte Jesus erinnerten und entsprechend darauf reagierten. Nicht diese Worte, der Herr wird nach 3 Tagen auferstehen, hätte ja eigentlich aus dem Munde der Jünger kommen müssen. Aber wir wissen, wo die waren, irgendwo in irgendeinem Raum hinter verschlossener Tür. Nicht? Und so stehen sich eben seit dem Tage der Auferstehung Jesu Christi bis in unsere Gegenwart und wahrscheinlich auch darüber hinaus, stehen sich beide komplett konträr gegenüber. Liegen beide ständig im Streit. Auf der einen Seite das Wort des Glaubens, der Herr Jesus Christus ist real auferstanden, er lebt. Und auf der anderen Seite das Wort des Unglaubens, in dem sie also damals sagten, sagt seine Jünger, seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft und hätten den Leichnam gestohlen. Nicht die Auferstehung, nicht also ein riesengroßer Betrug. Erschreckende Reaktion, nicht gepaart also hier mit Lügen und mit Unwahrheiten. Und seitdem, das müssen wir ganz nüchtern sehen, wird neben dem Wort des Glaubens auch immer das Wort des Unglaubens ausgebreitet. Das müssen wir ganz nüchtern, ganz realistisch wirklich sehen. Und das müssen wir uns bewusst machen. Es geht nämlich darum, wer wirklich die geistige Lufthoheit hat. Das Wort des Glaubens, die Auferstehung ist wahr, er lebt, oder das Wort des Unglaubens, das Ganze ist ein riesengroßer Betrug. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Und einen dritten Weg dazwischen hat man alles versucht, hat sich aber immer als lächerlich wirklich erwiesen. Und in der Geistesgeschichte unseres Landes hat es zumindest in der Vergangenheit hat noch Phasen gegeben, in denen es so eine Auseinandersetzung gab zwischen dem Wort des Glaubens und dem Wort des Unglaubens. Aber das, liebe Geschwister, wenn wir unser Land betrachten, das haben wir schon längst hinter uns. Und schauen wir uns jetzt einmal an, wie der Unglaube sich nach der Auferstehung Jesu Christi, wie er, der Unglaube, darauf wirklich reagiert hat. Das ist ja hochinteressant festzustellen. Es ist nämlich immer wieder erstaunlich zu sehen, mit welcher Botschaft die Jünger, die Apostel in ihr Volk, also in das Volk der Juden, hineingewirkt haben. Und was haben sie denn immer wieder gesagt? Was war immer wieder das Ärgernis? Was hat immer wieder Anstoß gegeben? Was hat immer wieder diesen Stachel ausgelöst in den Wochen, Monaten nach der Auferstehung Jesu Christi? Und wir wissen, dass wir dazu eine geniale Quelle haben, nämlich die Apostelgeschichte. Und wenn wir die Apostelgeschichte mal Revue passieren lassen und darauf schauen, worauf es die meisten Reaktionen gab, nicht was den Großteil der jüdischen Bevölkerung und der jüdischen Religionsbehörde am meisten ärgerte, tja, dann war es erstaunlicherweise immer wieder die eine Sache, dass die Apostel ja so in einer erfrischenden Fröhlichkeit, in einer erfrischenden Konsequenz immer und ununterbrochen von der Auferstehung Jesu Christi geredet haben. Nicht, und das beginnt ja gleich in Apostelgeschichte 2, nicht die große Pfingstpredigt des Apostel Petrus, nicht die ein großes Thema hatte, die Auferstehung Jesu Christi. Gepaart hier mit einem Zitat aus dem Psalm 16, der Vers 10. Nicht, dass es natürlich undenkbar war, dass der Heilige die Verwesung also sehe. Und Petrus dann eben sagte, der ursprünglich den Psalm hatte, nämlich David, der ist allerdings gestorben. Nicht, das Grab seht ihr hier und das besucht ihr ja in aller Treue. Aber für denjenigen, dieser Psalm geschrieben ist, nämlich für den Messias, für Jesus Christus, der ist von den Toten auferstanden. Nicht, da haben wir ihn wieder diesen Stachel. Und dann geht es ja gleich weiter. Apostelgeschichte 3. Nicht, da sitzt dieser Gelähmte da vor der Tür, vor der Pforte des Tempels und dann kommen Petrus und Johannes und machen ihn gesund und heilen ihn. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und das hat eine Wut, einen Zorn in den Leuten hochkommen lassen, dass es dann heißt, einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer waren voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündigten, die Toten würden auferstehen. Und glauben wir wirklich, es hätte sie nicht geärgert, es hätte sie nicht gestört, wenn sie erzählt hätten, wie viele wunderbare Taten Jesus Christus getan hatte, wie viele Menschen er da geheilt hätte und seine wunderbaren Predigten und Sprüchen und Sätze, die er da alle gesagt hätte. Meinetwegen hätte es auch hier und da noch kleine Jesus-Fanclubs geben können, nicht in denen also, sag ich mal, die Geheilten ein paar Jahre später nicht ihre Geschichte immer wieder wie so eine Reliquie vor sich hergetragen hätte. Das hätte sie alles nicht gestört, liebe Geschwister, hätte sie alles nicht gestört. Nicht, und deswegen sehen wir ja die Konsequenz, nicht der Hohe Rat, nicht hat dann unter Strafandrohung den beiden Aposteln wirklich verboten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber diesen Namen Jesus Christus zu erwähnen. Aber es hörte ja nicht auf. Nicht Apostelgeschichte 5. Als die beiden Apostel da durch den Engel aus dem Gefängnis befreit werden, ja, wo hat man sie gefunden? Im Tempel. Was taten sie da? Sie lehrten wiederum das Volk. Nicht? Und dann wurden sie wieder erneut vor dem Hohen Rat gestellt und dann kam ja dieser Satz, den wir alle kennen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann heißt es weiter, der Gott unserer Väter hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Und dann wieder, nicht wieder dieser Stachel und dann wieder diese Reaktion. Bei diesen Worten packte die Zuhörer ein unbändiger Zorn und sie hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle getötet. Ja, und dann kommt der absolute Höhepunkt. Dann kommt der absolute Höhepunkt in der Person des Stephanus. Apostelgeschichte 7. Als er da steht und sagt den Satz, ich sehe den Himmel offen stehen und ich sehe den Menschensohn zur rechten Seite des Vaters stehen. Tja, da fielen die Steine und Stephanus war der Erste, der um Jesu Willen nicht sein Leben los war. Ich denke, das zeigt, diese wenigen Beispiele zeigen ganz deutlich diese erschreckende Reaktion auf diese Osterbotschaft. Und wir wissen ja, wie es dann weitergeht, nicht? Dann begannen ja die Missionsreisen ab Apostelgeschichte 13. Und was war auch immer wieder das Thema? Immer wieder die Auferstehung Jesu Christi durch alle Synagogen hindurch. Und damit haben sie alle Synagogen durcheinander gewirbelt. Und wir wissen, wie es denen gegangen ist. Paulus haben sie manchmal halbtot da rausgeholt, nicht aus der Synagoge. Wir kennen das. Aber was wäre passiert, liebe Geschwister, was wäre passiert, wenn sich das Wort des Unglaubens in Bezug auf diese Botschaft nicht ausgebreitet hätte? Nicht, dann wäre wahrscheinlich das Volk der Juden in einer großen Zahl zum Messias gelaufen. Und das sollte mit aller Gewalt, mit aller Macht unterdrückt werden. Und deswegen musste das Wort des Unglaubens sich ausbreiten, musste also verbreitet werden. Und ob man nun in das jüdische Volk hineinschaut oder ob man in unser Land hineinschaut, es hat in der Tat wirklich reichlich Früchte getragen. Auch wenn wir jetzt im jüdischen Volk sehen dürfen, dass immer mehr Juden aus diesem Volk wirklich zum Glauben an den Herrn Messias kommen. Aber wenn ich jetzt mal in unser Land hineinschaue, wenn ich einmal die Geistesgeschichte unseres Land betrachte, da muss man doch wirklich sagen, auch da hat es enorm reichliche Früchte getragen, nicht, dass dieses Wort des Unglaubens sogar von der Kirche aus verbreitet wurde, liebe Geschwister. Nicht mit den entsprechenden Interpretationsmöglichkeiten, nicht, dass man immer wieder versucht hat, nicht diesen Stachel des Wortes des Glaubens ja zu eliminieren. Dass man also gesagt hat, wir geben das System fort und in unserem System gilt nur Kausalität und Analogie und da gehört die Auferstehung der Toten in keinster Weise hinein. Wir geben dieses System vor und das werden wir mit aller Härte bis zum Abwinken wirklich durchziehen. Wir können euch gerne Denkhilfen geben. Nicht denkt bitte, dass euer Jesus in euren Gedanken auferstanden ist. Nicht denkt bitte, dass euer Jesus, was weiß ich, in die Systeme der Ethik und der Moral und der Weltanschauung hineingekommen ist. Aber denkt eines nicht, dass diese Auferstehung real wirklich geschehen ist. Das denkt bitte also nicht. Nicht und so hat dieses auf Rationalismus basierende System in unserem Land unheimliche Früchte getragen. Nicht, dass sich das Wort des Unglaubens gar nicht mehr so ausbreiten muss. Nicht, die Schlacht ist ja schon fast gewonnen. Die restlichen Inseln des Glaubens, die es da noch gibt, da braucht man sich gar nicht mehr so große Sorgen zu machen, da braucht man gar nicht mehr so stark drum zu kämpfen. Nicht, da kann man sagen, lass doch die letzten Unverbesserlichen mit ihrer Osterbotschaft unterwegs sein. Nicht, wie es eigentlich läuft, das haben wir doch schon längst festgelegt, das haben wir doch schon längst bestimmt. Nicht, das Wort des Unglaubens hat die absolute Majorität in unserem Lande, liebe Geschwister, und da merken wir, welche Dominanz das Wort des Unglaubens wirklich auch in unserem Land hat. Aber Vorsicht, was uns betrifft, was uns Jesusleute betrifft. Ich meine, wir werden zwar nicht dem Wort des Unglaubens huldigen, das sicherlich nicht, aber wir können gar nicht verhindern, dass es auftaucht. Das können wir nämlich nicht verhindern. Nicht eigentlich muss man doch sagen, wenn die Ausbreitung des Wortes des Unglaubens bezüglich dieser Botschaft, nicht, wenn die Ausbreitung der Leugnung, nicht der Auferstehung, ja, wenn die überhaupt irgendwo wirkt, bitteschön, wo denn eigentlich? Kann er nur eigentlich bei den noch restlichen Inseln des Glaubens, die es hier in unserem Universum dann noch gibt. Bei dir, bei mir, wo denn sonst, liebe Geschwister? Nicht, um all die anderen Inseln brauchen nicht mehr gekämpft zu werden, nicht, die Schlacht ist längst gewonnen oder verloren, je nachdem aus welcher Perspektive man es sieht, liebe Geschwister. Das ist eine erste erschreckende Reaktion, die in diesem Text, in diesen wenigen Versen wirklich deutlich wird, nicht diese ernüchternde Reaktion, nicht wirklich auf Lug und Betrug, wirklich aufgebaut. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, die kommt irgendwie zwangsläufig, was macht Jesus Christus eigentlich in diesem ganzen Geschehen? In diesem ganzen Geschehen. Nicht? Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, dass wir in diesem Text auch eine sehr, sehr liebevolle Reaktion erkennen, und zwar von demjenigen, der letztendlich Glauben schenkt, nämlich Jesus Christus. Und die Situation war ja zunächst mal so, liebe Geschwister, dass die Frauen über den Engel des Herrn eine klare Ansage, eine klare Botschaft des auferstandenen Herrn bekommen haben. Das kann man in diesen Versen, in den Versen davor, kann man das also nachlesen. Nicht, dass die Engel gesagt haben, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er bereits vorausgesagt hat. Nicht, aber geht jetzt schnell zu seinen Jüngern und verkündigt, dass der Herr auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Nun kann man sich ja mal die Frage stellen, so nebenbei, warum ausgerechnet Galiläa? Warum ausgerechnet Treffpunkt Galiläa? Natürlich, wir wissen, es gab auch Begegnungen des Auferstandenen in Jerusalem. Die Himmelfahrt fand auch auf dem Ölberg statt, also auch in der Nähe von Jerusalem. Aber die entscheidende Perspektive des Projektes Auferstehung, tja, ist Galiläa. Und wir wissen, Galiläa wird auch mal oder wurde auch mal bezeichnet als das Galiläa der Heiden. Und Galiläa war ja so ein etwas anrüchiges Gebiet. Es war nicht so dieses, ja, wie soll ich mal sagen, es war nicht so dieses reinrassige, dieses kernige, dieses gute Judentum. Nicht, da war diese kananäische Frau aus Phönizien, das so etwas nördlich von Galiläa lag. Nicht, und da war diese eine Gerasener, oder an anderer Stelle heißt es zwei Gerasener. Nicht, und dann diese merkwürdigen Bewohner, nicht, die Jesus aufforderten, die Gegend zu verlassen. Also, es war ein etwas anrüchiges Gebiet, dieses Galiläa der Heiden. Aber nun lesen wir in Jesaja 9, dass über denen, bei denen es dunkel ist, ein helles Licht aufleuchtet. Also auch für das Galiläa der Heiden. Und wo war demnach der beste Ort, nicht um seine Jünger zur Völkermission auszusenden? Tja, am besten das Galiläa der Heiden, da war man nämlich schon mal mittendrin. Nicht, und so, das war also jetzt der Treffpunkt, nicht, so hat es der Auferstandene einmal seinen Jüngern gesagt und wurde es auch den Frauen gesagt. So, und dann marschieren die Frauen los. Und auf dem Weg vom leeren Grab bis zu diesem Treffpunkt da in Galiläa, da begegnet ihn Jesus. Und man fragt sich jetzt natürlich sofort, was soll das Ganze? Was soll jetzt das Ganze? Das war doch eigentlich gar nicht nötig. Die Frauen waren noch zügig am Laufen. Und wie sollen wir das jetzt wirklich verstehen? War das jetzt ein purer Zufall? Nein, nein, liebe Geschwister. Jesus trat den Frauen ganz, 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 ganz bewusst entgegen. Jesus wollte sich ihnen zeigen. Nicht, das war völlig außerhalb des angekündigten Termins. Nicht, das war schlichtweg eine Überraschung. Ja, das war für die Frauen, ja, wie soll man das sagen? War für die Frauen eine Vorverlegung des Termins. Nicht, und das musst du dir jetzt mal in deinem persönlichen Leben oder überhaupt, das muss man sich mal ganz praktisch vorstellen. Nicht, was das bedeuten kann, Vorverlegung eines Termins. Stell dir mal vor, du bist also ein Inhaber eines mittleren Unternehmens und plötzlich ruft der Kunde an, für den du momentan einen Auftrag ausführst, steckst momentan mittendrin in diesem Auftrag und der sagt dir plötzlich, dass aus bestimmten Gründen der Liefertermin 2-3 Monate eher erfolgen muss. Nicht, dass eine Terminvorverlegung, wirst du natürlich leicht nervös. Und im schlimmsten Fall denkst du über die Insolvenz deiner kleinen Firma nach. Nicht, und so fragen wir jetzt auch, nicht, Herr, was hat dich damals zu dieser Terminvorverlegung wirklich bewogen? Die Frauen waren doch zügig unterwegs, wenn auch vielleicht mit einer gewissen Mischung aus Furcht und Freude, aber sie waren doch unterwegs. Was hat dich wirklich motiviert, das zu tun? Und da zeigt Jesus Christus wirklich, ja, ich finde das einfach wunderbar, diese liebevolle Reaktion. Und wir müssen ja jetzt wissen, er ist ja auferstanden. Er hat jetzt einen ganz anderen Leib. Nicht, er kann bereits durch verschlossene Türen gehen und so weiter. Und irgendwie zeigt er hier, doch noch so menschliche Reaktion, dass er es einfach nicht aushält, so lange zu warten, bis die Frauen da auch da in Galiläa sind, sondern er zeigt sich ihnen jetzt schon, er kommt ihnen da jetzt wirklich, wirklich entgegen. Und da habe ich mich gefragt, können wir so etwas denken, auch in unserem Glaubensleben mit Jesus Christus? Können wir sowas denken? Gibt es solche Situationen? Ja, vielleicht, liebe Geschwister, gibt es so kleine Momente in unserem Leben, ja, wo wir das denken können, wo es wie so ein Strom durch unsere Herzen fließt, dass ich sagen kann, ja, dieser Herr Jesus Christus, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der meine Schuld auf sich genommen hat und der dann auferstanden ist, der liebt mich tatsächlich. Er kennt mich. Nicht, er weiß, wie ich denke, wie ich fühle. Er interessiert sich für mich. Er will für mich da sein, er will einfach zu mir. Ich darf wissen, dieser Jesus, ja, er ist kein ruhender Buddha. Nicht, er ist auch kein distanzierter Mohammed. Nicht, er ist auch kein hinduistischer Götternebel oder wie man manchmal bei uns hört, irgendwie ein philosophisches, geistiges Prinzip. Sondern dieser Herr Jesus Christus, darf ich wissen, er ist pure Liebe. Er liebt mich wirklich. Und jetzt ist es ja noch nicht zu Ende mit dieser liebenvollen Reaktion des Herrn Jesus Christus. Das zeigt er nun einmal gegenüber den Frauen. Und jetzt kommt ja nach diesem Seid gegrüßt und nach diesem himmlischen Erkennungscode, fürchtet euch nicht, kommt ja jetzt dieser wunderschöne Satz, sagt es meinen Brüdern. Obwohl die Brüder das ja jetzt in dem Moment ja nicht wissen können. Aber er sagt es so, sagt es meinen Brüdern. Und wir wissen ja, wer damit gemeint ist. Nicht dieser chaotische, dieser verängstigte, dieser deprimierte, dieser zum Teil herrschsüchtige, dieser eigenartige Club von Jesus-Jüngern, die jetzt irgendwo in irgendeinem Raum hinter verschlossenen Türen saßen und die eben nicht heroisch und glänzend den Weg mit Jesus Christus zu Ende gegangen sind. Und zu ihnen sagt er, meinen Brüdern. Was für eine liebevolle Bezeichnung, was für ein Liebeszeichen, nicht am Auferstehungstag, was für eine liebevolle Bekenntnis, für eine liebevolle Reaktion Jesus Christus. Und das ist ja genau das Motiv, was wir im berühmten Kreuzes- und Auferstehungspsalm 22 auftaucht, nicht? Den wir ja den zweiten Teil vorhin gelesen haben. Da heißt es ja in dem Vers 23, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern. Nicht? Und wenn man das hier liest mit meinen Brüdern, denkt man natürlich sofort an den Hebräerbrief. An den Hebräerbrief Kapitel 2, nicht? Wo wir da lesen können, dass Jesus Christus sich nicht schämte, sie seine Brüder zu nennen. Und dann heißt es einige Verse weiter, dass er in allem seinen Brüdern gleich geworden ist. Und dann dieses schöne Wort aus Römer 8, Vers 29, dann ist nämlich Jesus auch, Christus auch der, der uns auserkoren und vorherbestimmt hat, dass wir also wirklich dem Ebenbild des Sohnes gleich sein sollten, damit dieser, und jetzt kommt es, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Eine wunderbare Beschreibung der Jesusgemeinschaft, dass er uns Brüdern und Schwestern nennt, liebe Geschwister. Also das ist das Zweite, was wir sehen dürfen an Jesus Christus am Auferstehungstag, dass er auch in einer liebenvollen Weise nicht auf das ganze Geschehen reagiert. Und diese liebevolle Reaktion des Herrn Jesus Christus hat natürlich jetzt auch eine konsequente Reaktion zur Folge seitens der Frauen. Und die Reaktion, was ist nun die Reaktion der Frauen auf das, was sie da mit dem auferstandenen Herrn erleben? Das ist ja etwas ausgesprochenes Schönes. Und es wird ja hier in einer wunderbaren Sprache beschrieben. Es sind ja drei Dinge, die da geschehen. Nicht, sie treten herzu zu Jesus, sie fallen vor ihm nieder und sie umfassen seine Füße. Martin Luther hat das versucht so zu beschreiben, Zitat, diese Historie ist doch ein feines Bild der christlichen Kirche, die zu den Füßen Jesu Christi liegt. Nicht diese Historie ist doch ein feines Bild der christlichen Kirche, die zu den Füßen Jesu Christi liegt. Ob man das natürlich heute von unserer Kirche noch so sagen kann, evangelische Kirche, das ist jetzt eine andere Frage. Aber kommen wir mal zu diesen drei Reaktionen der Frauen. Nicht, da heißt es ja zunächst einmal, sie traten zu Jesus. Und wenn wir das Wort hören, traten zu Jesus, hinzutreten, nicht, wird man automatisch auch wieder auf den Hebräerbrief gelenkt, nicht auf Kapitel 4, nicht, wo es heißt, so lasst uns nun hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Da darf ich jetzt hin, unmittelbar und direkt. Und wenn der Jesus Christus mir so entgegenkommt, wenn er wirklich mir so entgegentritt, nicht, wenn er die Türen für mich so weit aufmacht, wenn er mir das alles ermöglicht, dann wäre ich ja dumm, wenn ich das nicht wirklich in Anspruch nehmen würde. Wenn ich also morgens aufstehe, liebe Geschwister, oder wenn wir Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst kommen und den Herrn anbeten, dann dürfen wir wirklich mit Zuversicht zum Thron der Gnade gehen. Erste Reaktion dieser Frauen. Und dann heißt es, sie fielen vor ihm nieder. Ja, und ich denke, hier müssen wir mal ein bisschen innehalten und uns wirklich mal wieder fragen, wer ist das eigentlich, vor wem wir da niederfallen, wen wir da wirklich anbeten? Und ich möchte das mal an drei Bibelstellen, möchte ich das mal wirklich ganz deutlich machen. Und zwar die erste Bibelstelle, man kommt ja gar nicht dran vorbei, nicht? Kolosser 1 ab Vers 15. Nicht, da wird uns ja gesagt, wer angebetet wird. Derjenige, und jetzt geht es los, der vor aller Schöpfung ist, in dem alles geschaffen ist, was im Himmel und auf Erden ist, das Unsichtbare und das Sichtbare, alle Throne, alle Herrschaften, alle Mächte, alle Gewalten, alles durchführt zu ihm hingeschaffen. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Nicht der Anfang, der Ursprung, der Erstgeborene von allen Toten. In ihm nicht wohnt die Fülle der Gottheit. Tja, liebe Geschwister, lassen wir uns das mal mit unseren begrenzten physikalischen Kenntnissen mal wirklich durch den Kopf gehen lassen, was uns da wirklich von dem Herrn Jesus Christus gesagt wird. Das ist die erste wichtige Stelle. Dann zwei Stellen aus dem Alten Testament. 1. Könige 8, Vers 27. Der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun? Nicht so sagte es der König Salomo bei der Einweihung des Heiligtums des Tempels. Und wir wissen, der Tempel war damals der Ort, nach Verständnis des Alten Bundes, war der Ort der innigsten Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und dem Volk. Und dann noch eine ganz wichtige Stelle aus Jesaja, und zwar Jesaja 66, der Vers 1. Da heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde und damit natürlich die Völker und damit natürlich jeder einzelne von uns ist der Schemel meiner Füße. Der Himmel ist mein Thron. Und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Und damit weiß hoffentlich jeder von uns, wo er ungefähr steht, wo er ungefähr ankommt, solange er noch hier auf dieser Erde herumkrabbelt. Nicht vollkommen berechtigt, dass wir auf die Knie gehen, liebe Geschwister, und ihn anbeten. Vor wem denn sonst? Nicht? Und dann findet erstmal eine innere Erklärung statt. Ich meine, wir kennen uns ja auch so ein bisschen. Nicht, und oft kommen wir da mit unserem geistigen Spezialset an, mit unseren Vorwürfen, mit unseren Wünschen, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Meinungen, mit unseren Bitten und Nöten und Problemen. Doch wir sollten erst einmal auf die Knie gehen, liebe Geschwister, damit unser Spezialset mal langsam heruntergefahren wird. Nicht, und dass ich dann wäre es angebracht, mal wirklich betend vor dem ewigen Kolosser 1, Vers 15 zu lesen. Liebe Geschwister, nicht und ihn um Verzeihung bitten und dann kann es mit ihm ganz anders weitergehen, liebe Geschwister. Das ist die zweite Reaktion der Frauen und das sollte auch die zweite Reaktion von uns sein. Und dann gibt es noch diese dritte Reaktion der Frauen, sie umfassten seine Füße. Nur was sehen die Frauen in diesem Moment, wo sie seine Füße umfassen? Es sind ja die Füße, in die man noch vor kurzem auf brutalste Art und Weise eiserne Nägel hineingeschlagen hat. Nicht, es sind also die Füße, die am Kreuze hingen, nicht, die jetzt Nägelmale zeigen. Nicht, es sind die Füße, gut, wir können die Hände noch dazu nehmen, es sind die Füße, von denen wir heute wissen, dass sie wirklich unsere Gerechtigkeit, unser Heil, unsere Rettung sind in seinem Sohn Jesus Christus. Und wie viele waren wirklich einmal bei den Füßen und bei den Händen Jesu Christi? Nicht haben Glauben von ihm bekommen. Nicht ist die Gerechtigkeit zugesprochen worden, nicht die vor Gott gilt. Und jetzt darf man natürlich nicht den großen Fehler machen, dass man sagt, danke, Herr Jesus Christus, dass ich einmal zu deinen Füßen und Händen kommen durfte, dass du mir alle meine Schuld vergeben hast, dass du mich wieder auf Null gestellt hast, nicht? Und dann fängt man wieder alleine an, nicht? Macht auf eigene Gerechtigkeit und wundert sich, dass man morgen oder übermorgen wieder in demselben Schlamassel steckt, liebe Geschwister. Aber diese Füße, die die Frauen da umfassen, die zeigen ja auch noch etwas anderes. Die zeigen ja auch noch mehr, liebe Geschwister. Nämlich, es handelt sich ja um etwas Anfassbares. Kein Fluidum. Oder wie wir vorhin schon mal gesagt haben, kein philosophisches, geistiges Prinzip. Sondern leibhaftig. Das heißt, er ist wirklich auferstanden. Was eben zu unserem innersten Glaubensbekenntnis gehört, liebe Geschwister. Und deine und meine Zukunft ist keine geistige Zukunft, sondern eine leibhaftige. Nicht der Wohnort, wo wir einmal sein werden mit dem Ewigen. Nicht der wird voll sein von wunderschöner Materie. Nicht, da kommen wir mit unserer vorläufigen Materie hier auf der Erde gar nicht hinterher. Können wir uns überhaupt keine Vorstellung von machen, liebe Geschwister. Nicht, das muss uns wirklich bewusst sein. Viele denken ja, hier unten, nicht, ist Materie. Und je höher man kommt, desto luftiger wird es, weil man irgendwie Himmel und Geist nicht mehr so richtig fassen kann. Nein, der Wohnort Gottes, wo wir einmal sein werden, nicht, der ist von wunderschöner Materie, was wir uns wirklich gar nicht vorstellen können. Wir werden also wirklich leibhaftig im Himmel sein, liebe Geschwister. Natürlich nicht mit unserer Ausgabe, wie wir hier sitzen, auch wenn wir versuchen mit, was weiß ich, mit Pröbchen und Tübchen und Ölchen und kosmetischen OPs nicht uns zu optimieren, nicht alles, können wir alles machen, nicht. Aber unsere Ausgabe geht trotzdem abwärts, ist nicht aufzuhalten. Gott sei gedankt, dass es so ist, liebe Geschwister. Im Himmel bekommen wir eine ganz neue Leiblichkeit. Da können wir alle unsere Ersatzteile und alle unsere kosmetischen Mittelchen können wir wegschmeißen. Nicht, da werden wir mit einer völlig neuen Leiblichkeit auf ewig mit Jesus verbunden sein. Und deswegen lohnt es sich mal heute Nachmittag oder auch morgen, morgen seid ihr ja unterwegs. Aber deswegen lohnt es sich mal heute Nachmittag nochmal die 58 Verse, nicht des Kapitels 15 des ersten Korintherbriefes durchzulesen. Nicht, weil da der Apostel Paulus mitten in der ganzen Auferstehungsthematik nicht auf dieses wichtige Feld der Leibhaftigkeit unserer Zukunft eingeht. Wunderbar, liebe Geschwister. So, und diese Frauen, die jetzt diese beiden Reaktionen zeigen, dass sie also zu dem Herrn Jesus Christus gehen, oder die drei Reaktionen zeigen, dass sie zu ihm gehen, dass sie vor ihm niederfallen, dass sie seine Füße umfassen, bekommen jetzt natürlich auch einen Auftrag. Bekommen jetzt einen Auftrag, nämlich eine Anweisung, nicht von dem Lebendigen, von dem Herrn. Es ist im Grunde genommen ja eine bestätigende Anweisung. Nicht, Jesus sagt ja nichts anderes, als der Engel ja bereits gesagt hätte. Ich war ja schließlich sein Personal. Nicht, und das machen die Frauen jetzt und sie gehen dann wirklich aus Liebe zum Herrn, erfüllen sie jetzt wirklich diesen Auftrag. Ja, es gibt ja, wenn man mal die Bibel so, das Neue Testament durchforscht, es gibt ja wunderbare Fußgeschichten, ja, aber da können wir jetzt natürlich nicht drauf eingehen. Es gibt wunderbare Fußgeschichten in der Bibel, liebe Geschwister. Und ich denke, wir werden noch einmal ganz anders vor beziehungsweise zu diesen Füßen Jesu Christi liegen. Davon erzählt ja die Offenbarung. Nicht, und dann bekommt dieser Text, den wir heute mal beleuchtet haben, bekommt noch einmal eine ganz, ganz andere Dimension, liebe Geschwister. Tja, Wie reagieren wir auf die Auferstehung Jesu Christi? Liebe Geschwister, indem wir zum Unglauben sagen, das will ich nicht. Nicht indem wir sagen, zu dem, was Jesus tut, das bewegt mich wirklich zutiefst. Und indem wir zum Glauben sagen, das will ich. Und jetzt, liebe Geschwister, wünsche ich uns von ganzem Herzen wirklich eine Woche mit richtig guten Reaktionen auf diesen einen Satz, der in seiner ganzen Kraft die Welt total verändert hat. Nicht der Jesus Christus ist auferstanden von den Toten, er lebt. Amen.